Wir sind sehr glücklich, hier wieder mal zu sein. Letztes Mal, als wir hier waren, wir waren nur zu zweit. Jetzt sind wir zu dritt. Und lass uns jetzt das interaktiv machen. Letztes Mal, also es war 29. Juli. Und unsere Tochter sollte es am 13. August kommen. Sie ist nicht am 13. August gekommen. Also, wer will raten, wann ist sie gekommen, auf die Welt gekommen? Also 29. Juli, wir waren hier zum letzten Mal. Also letztes Mal. Und sie sollte am 13. August kommen. Sie ist nicht dann auf die Welt gekommen. Wer will raten? 30. Juli. Nein. 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 Also es hat mit Hopschwitz zu tun. 1. August. Wer hat 1. gesagt? Okay. Es gibt auch einen Preis, natürlich. Also wir machen interaktiv, habe ich gesagt. Wie heißt du?
Katrin.
Katrin, okay, das muss ich noch. Jetzt machen wir mehr interaktiv, nämlich Fitness. Nein. Ja, ich habe diese Theorie, dass den Predigern oder den Theologen... Nein, zuerst muss ich mich vorstellen. Letztes Mal wart ihr nicht alle hier. Also ich heiße Toni Timar. Meine Frau ist dort Karina mit unserer Tochter Amelie Angie. Sie wurde eben am 1. August geboren. Wir kommen aus Rumänien. Ich bin Informatiker von Beruf. Ich habe ein Bachelor Informatik gemacht, dann 13 Jahre als Informatiker gearbeitet. Dann sind wir in die Schweiz gekommen. Ich habe mein Bachelor Theologie an der STH Basel begonnen, dann abgeschlossen und jetzt mache ich meinen Master an der Uni Basel. Ja, ganz kurze Vorstellung. Jetzt ihr seid dran, es geht los. Ich habe diese Theorie, dass den Predigern und den Theologen, sie haben, also es gefällt ihnen sehr zu reden. Das ist meine Theorie. Ich gehe von mir aus. aber wenn ich ein Predigt mache, ich versuche, dass ich in mir zuerst schaue und es muss für mich persönlich sein. Und da ich kein außergewöhnliches Mensch bin, kein besonderes Mensch bin, ich gehe davon aus, dass es für alle anderen Menschen gilt. Und der Text der heutigen Predigt ist von Römer 7, 15. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern das, was ich hasse, das tue ich. Der Titel meiner Predigt ist Die Gnade, Abhilfe gegen Widersprüchlichkeit. Und solche ein Widerspruch haben wir hier in diesem Vers. Bevor ich zum Inhalt meines Predigts komme, will ich über eine Gefahr sprechen, nämlich Ablenkung. Die Sünde bringt Schmerz hervor. Dieser Schmerz beschränkt daraufhin unsere Sichtweise, weil Schmerz, Tumult, Unstimmigkeit so persönliche und starke Gefühle sind, dass wir in unserer Menschlichkeit nur noch um uns selbst kreisen und an nicht viel anderes denken. Dann plagen uns Schuldgefühle, wir versuchen irgendwie diese Spannung aufzulösen und merken schnell, dass wir dazu getrieben sind, immer und immer wieder zu versagen. Und plötzlich scheint ein falscher Lichtstrahl die verkehrte Seite in uns zu besänftigen. Zum Beispiel solch ein Bekenntnis wie Paulus hier in Römer. Und unsere verengte Sichtweise, die nur uns selbst und unsere Sünde im Blick hatte, weitet sich plötzlich aus und sieht andere Personen in derselben Situation. Komischerweise werden wir davon getröstet und dies aus falschen Gründen. Nun wissen wir das noch nicht. Der große Mathematiker, Philosoph und Theologe Blaise Pascal sagte einmal: Alle Menschen haben nun gemerkt, dass sie sich durch Ablenkung glücklich machen können. Oder wie in Französisch steht, also ich sage nicht auf Französisch, aber ich versuche so eine Mot-à-Mot-Übersetzung. Was der Mensch? Nein, ich lasse es so. ich mache so eine kleine Klammer. Letztes Mal habe ich sehr gute Feedbacks von manchen von euch bekommen, also von allen, die zu mir gekommen sind. Ich bin auch offen zur Kritik. Ja, so. Ja. Und ja, eben, aber solange die Kritik gut ist, bin ich dankbar. Ist ein bisschen lustig, man fährt über 200 Kilometer, um Kritik zu verlangen. Ja? Man kann auch zu Hause bleiben. okay, ich wiederhole, alle Menschen haben nun gemerkt, dass sie sich durch Ablenkung glücklich machen können. Und zwar indem wir unsere Aufmerksamkeit weg von uns und unseren Versagen hin zu den anderen lenken. Das bereitet uns ein gewisses Vergnügen. Wenn wir auf andere zielen, zielen wir nicht mehr auf uns selbst. Wir zwingen uns instinktiv dazu, uns selbst zu vergessen und uns auf andere zu konzentrieren. Natürlich ist das nicht gut und Pascal bemerkt zu Recht, dass der wahre Grund unserer Unzufriedenheit unsere natürliche Schwachheit ist, in unserem schwachen und sterblichen Zustand. Dieser Zustand ist so elend, dass uns nichts trösten kann, wenn wir uns tiefer darüber bewusst werden. Wir gelangen dann schnell in die Gefahr, uns mit falschem Zufrieden zu geben und uns auf ungesunde Weise abzulenken, wenn wir nämlich andere als Vergleichsmaßstab ansehen und wenn wir nicht versuchen, ein großartiges und unerklärliches Geheimnis zu verstehen: die Gnade. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Hier gibt es einen Widerspruch. Das griechische Wort für ich weiß bedeutet meistens Wissen, zum Wissen gelangen, erkennen, verstehen. Paulus sagt also mit anderen Worten: Ich verstehe es nicht. Wie kann es sein, dass ich das tue, was ich hasse? Wir alle wissen, dass diese Worte hier nicht von einem Teenager oder einem unerfahrenen Christen stammen. Sie stammen von Paulus, der zu dieser Zeit bereits 60 Jahre alt war. Paulus beschreibt hier den gut bekannten Kampf zwischen dem Wünschen eines heiligen Menschen und dem Handeln des Sünders. Wie können wir mit dieser Spannung, mit diesem Unterschied, mit dieser Unstimmigkeit umgehen? Mit diesem unstimmigen Misstönen zwischen dem, was wir tun, und dem, was wir tun wollen. Zwischen dem Guten, das wir tun wollen, und dem Schlechten, das wir tatsächlich tun. Wie kann man das verstehen? Sind wir Sünder? Sind wir Heilige? Wir sind beides. Wir sind Heilige. In Römer 5,9 steht es: Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn. Das griechische Verb hier, das für gerechtfertigt verwendet wird, kommt vom gleichen Wortstamm wie das Wort Dikaiosyne. Das bedeutet Gerechtigkeit und wird verwendet im Zusammenhang mit Gottes Gerechtigkeit. Also Paulus sagt hier: Da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind. Solch eine Gerechtigkeit. Noch weiter, in Kolosser 1,1: Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen und Timotheus, der Bruder, den heiligen und treuen Brüdern in Christo, die in Kolosse sind. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der griechische Ausdruck für heilig bedeutet das Heiligste, physisch rein, moralisch und religiös unbefleckt. Auf wen bezieht sich Paulus hier? Wen nennt er Heilige? Er meint die Nachfolger Jesu, die Mitglieder der Gemeinde von Kolosse und jede andere Gemeinde, so wie hier in EFG Bülach. Es gibt noch viele andere Bibelstellen in 1. Korinther 1, 1 und 2, in Epheser 2, 19. Und es gibt so viele Bibelstellen in der Bibel, wo wir als heilig bezeichnet werden. Im biblischen Sinne bezeichnet der Begriff Heiliger ganz einfach einen Christen, einen Nachfolger Jesu, der gerettet ist aus Gnade durch Glaube, wie in Galater 2, 8 und 9. Man wird nicht als Heiliger geboren, sondern wird zu einem Heiligen, indem man in Jesus Christus wiedergeboren wird. So, wir haben ein paar Bibelstelle zu heilig angeschaut. Jetzt auf die Sünderseite. In Römer 3, 23. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das kann nicht klarer sein. 1. Johannesbrief 1, 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns und die Wahrheit ist nicht in uns. Römer 3, 10. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Martin Luther machte folgenden Ausspruch. Es ist auf Lateinisch simul justus et peccator. Das wird übersetzt als gleichzeitig gerechtfertigt und Sünder. Wir sind also Heilige, aber nicht sündlos. Wir sind Sünder, aber uns ist vergeben. Nun sind wir berufen, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Wir gleichen 1. Timotheus 6, 12. Anzuziehen den neuen Mensch, der durch Erkenntnis erneuert wird nach dem Bild dessen, der ihn geschaffen hat, in Kolosser 3, 10, und sei heilig in allem Wandel, wie im 1. Petrus 1, 15. Wir schreiten also voran und verstehen mehr von diesem Verhältnis heilige Sünder. Ja, wir freuen uns über diese echte Befreiung durch die Vergebung unserer Sünden. Das verpflichtet uns, den Lauf zu beginnen, diese Erneuerung unseres Seins. Wir sind davon überzeugt, dass wir alle Dinge tun können durch Jesus, der uns bekräftigt, so wie in Philipper 4, 13. Und wir sind davon überzeugt, dass uns der Heilige Geist als Tröster gesandt wurde, um uns zu helfen. Und obwohl wir uns wünschen, dass die Sünde aus unserem Leben verschwindet, ist die Sünde immer noch da. Widerspruch, immer Widerspruch. Ja, es kann sogar sein, dass wenn wir mit 20 Jahren eine Liste schreiben würden mit Dingen, die wir ändern und verbessern wollen, dass diese Liste nach 30 Jahren, also wenn wir dann 50 Jahre alt sind, mehr oder weniger gleich aussehen würde. Das ist keine glückliche Aussicht. Ist es? John Donne, ein anglikanischer Priester, der im 16. Jahrhundert gelebt hat, sagte Folgendes: Wie sehr soll ich mich ändern, bevor ich verändert bin? Wie sehr soll ich mich ändern, bevor ich verändert bin? Er stellt hier eher eine rhetorische Frage. Er wusste nämlich auch, dass es nicht möglich ist, im Leben zur Vollendung, zur Perfektion zu gelangen. Aber auch er musste ernsthaft mit diesem andauernden Versagen zurechtkommen, sich selbst Fragen stellen, beten und dies immer wieder. Nun kommen wir zur Frage, was tun? Okay, wir sind Heilige, wir sind Sünder, das ist immer noch ein Widerspruch. Was sollen wir tun? Wie werden wir verändert? Wie sollen wir diese Spannung verstehen zwischen dem, was wir tun wollen, und dem, was wir tatsächlich tun? Wenn wir darin uns selbst vertrauen, werden wir enttäuscht werden. Wenn wir uns mit anderen vergleichen, dann werden wir getäuscht. Natürlich müssen wir Gott vertrauen. Er ist der Urheber der Gerechtigkeit und er ist es, der diesen Prozess in Jesus Christus vollendet. Ja, das wissen wir alle. Ich sage euch nichts Neues. Dennoch, wie wollen wir noch tiefer in diesem Thema eindringen und offene Herzen haben? Die Sünde hat Auswirkungen auf die gesamte Schöpfung. Die gesamte Schöpfung ist von der Sünde befallen. Wo auch immer wir hinblicken, sehen wir Leid, Tod, Schmerz, Erdbeben, Flut, was auch immer. Tod und Sünde gehörten ursprünglich nicht zu Gottes Schöpfung dazu. Doch durch einen Mann kamen Tod und Sünde in die Welt und haben alles befallen, sogar die Kinder Gottes, so wie im Römer 8, 20 bis 23 steht. Das Böse betrifft alles Lebende aus diesem Planeten. Und nur durch Tod, durch Christi Tod und durch unseren eigenen Tod können wir in einen heilen, perfekten Zustand gebracht werden. Darum werden wir erst im Himmel bei ihm ohne Makel sein. 1. Petrus 5, 10. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christo Jesus, nachdem ihr eine kleine Zeit gelitten habt, er selbst wird euch vollkommen machen, befestigen, kräftigen, gründen. Laut 1. Petrus 5, 10 ist es Gott, der uns vollkommen machen wird. Dies wird nach einer kurzen Zeit des Leidens geschehen. Was ist diese kurze Zeit des Leidens? Ist das unser ganzes Leben? Ja, in Jakobus 4, 14. Denn was ist euer Leben? Ein Dampf ist es ja, der eine kleine Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Jetzt Gnade verstehen. Oder besser begreifen. Während einer britischen Konferenz über vergleichende Religionswissenschaft haben Experten aus aller Welt darüber diskutiert, was dem christlichen Glaube besonders ist. Was hat der christliche Glaube speziell, das es nicht in anderen Religionen gibt? Die Experten begannen, verschiedene Möglichkeiten auszuschließen. Inkarnation, auch andere Religionen haben ihre Versionen darüber. Wie Götter oder ein Gott Mensch wird. Auferstehung, wieder, auch hier gibt es andere Religionen, in denen von einer Auferstehung vom Tod geredet wird. Die Diskussion erstreckte sich über einige Zeit, bis C.S. Lewis in den Raum kam. Worüber macht ihr solch einen Krawall? Fragte er. Als Antwort erhielt er die Erklärung, dass seine Kollegen darüber diskutieren, was die einzigartige Stellung des Christentums unter den Weltreligionen sei. Lewis antwortete, oh, das ist doch einfach. Es ist die Gnade. Wie leicht geschieht es, dass man die Kraft der Gnade übersieht oder beinahe vergisst, obwohl ihre Wirkkraft so groß ist. Theorie finde ich gut, doch oftmals können abstrakte Konzepte schwer zu begreifen sein. Wenn ich eine Sache wirklich verstehen will, dann benutze ich ein Beispiel oder ein Gleichnis. Ja. Etwas einfacher. Wie gesagt, ich bin kein außerirdischer Mensch, besonders. Ich brauche einfache Sachen. Ein wunderbares Beispiel, das mir hilft, gerade zu verstehen, ist, wie Jesus auf die Erde kommt, seinen Vater verlässt und unter uns lebt, um uns die Wahrheit, den Weg und das Leben zu zeigen. Wir wollen jetzt versuchen, uns das riesige Ausmaß solch einer Gnade besser vorzustellen. Also, wir leben in einer dreidimensionalen Welt, 3D-Welt. Das können wir mit Breite, Länge und Tiefe, ja. Wir kennen aber auch die zweidimensionale Welt, 2D-Welt. Das geschieht auf einem flachen Papierstück oder auf dem Glas eines Fernsehers, Nattel, was auch immer. Alles, was dort geschieht, also auf diesem 2D, auf dem Papierstück oder Nattel oder Fernsehen, alles, was dort geschieht, geschieht auf einem flachen Papierstück oder Glas und ist kein wirkliches Leben. Es kann zwar sein, dass es wahre Ereignisse oder Geschichten aus dem Leben darstellt, aber es besitzt keine Tiefe. Es enthält kein Leben, so wie wir es leben, sondern es ist einfach flach. Nun stellen Sie sich vor, wie verrückt es ist, sich vorzustellen, unsere 3D-Welt zu verlassen und auf einem Papierstück zu leben. Das klingt schon verrückt. Dort versuchen wir der Maus Jerry zu erklären, wie lecker der echte Schweizer Käse schmeckt. Jerry denkt, die Maus, sein Käse, der ja nur nach Papier schmeckt, sei das einzig wahre. Und er kann so etwas Wunderbares wie diesem echten, cremigen, duftenden, im Munde zerschmelzenden Käse nicht begreifen. Ja, und dann lacht er uns aus und sagt, wir seien verrückt. Stellen Sie sich das vor, eine Maus verspottet Sie auf einem Blatt Papier in der 2D-Welt. Und Sie wissen, dass Sie sich auf diese seltsame, ungewohnte Welt begeben, dass Sie 33 Jahre dort leben werden, um der Maus Jerry zu erklären, dass Sie Ihren Feind, dem Kater Tom, lieben soll. Sie wissen, dass Sie 33 Jahre lang den echten Käse nicht essen werden. Und dass sie schlussendlich verspottet, bespuckt, geschlagen und getötet werden. Nur deswegen, weil sie dem Kater und der Maus zeigen wollten, was Gnade und was Liebe ist. Dieses Beispiel hilft mir besser zu verstehen, dass Jesus etwas so Vollkommenes, dass ich mir noch gar nicht vorstellen kann, aufgab, um auf meinem Papierstück zu leben, um mir zu zeigen, dass der echte Käse, das echte Leben von dort kommen, wo er herkommt und dass ich ihm folgen sollte. Das ist für mich Gnade, Liebe. Ja, zu einem gewissen Grad ist dieses Beispiel ziemlich absurd. Aber ist die Gnade auch nicht? Ist Gnade nicht genauso absurd und skandalös? Stellen Sie die Gnade neben Gerechtigkeit. Und jeder wird erkennen, wie absurd, wie außerweltlich Gnade klingen kann. Der amerikanische Schriftsteller Philip Yancey sagte, Gerechtigkeit ist eine gerechte und rationale Art von Kraft. Die Kraft der Gnade aber ist anders, außerweltlich, verändernd, übernatürlich. Und so ist in der Tat, Gnade ist nicht von dieser Welt. Vergeben ist nicht etwas, das typisch für uns ist. Gnade ist nichts Weltliches. Es ist außergewöhnlich stark und es verändert uns durch unausgesprochene und unerhörte Worte. Es verändert uns nach dem Bild des einen Urhebers der Gnade, Kolosser 3,10, und den Neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. In unserem Lauf der Nachfolge Jesu läuft er mit uns mit. Wenn wir erschöpft sind, ermutigt er uns. Er versteht, dass wir nicht fähig sind, durch unsere Unvollkommenheit. Er versteht, dass wir an uns selbst zweifeln, wegen der Sünden, die wir tun. Und er antwortet uns: Freue dich, ich habe alles getan. Deine Sünde sind vergeben und vergessen. Freue dich und folge mir nach. Denn nach einem kurzen Lauf wirst du eingehen in die ewige Freude des Vaters, so wie Matthäus 25, 23. Wo Gnade ist, werden die Sünden nicht mehr gezählt. Es kommt nämlich nicht darauf an, was wir für Gott tun können, sondern vielmehr, was er bereits für uns gemacht hat. Aber Gnade erwartet eine Reaktion. Entweder folgen wir nach oder wir folgen nicht nach. Die Belohnung wird dementsprechend sein. 1. Petrus 1, 3 bis 9. Ich lese den ganzen Abschnitt. Gelobet sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das behalten wird im Himmel, euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. In derselben werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wo es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube rechtschaffen und viel köstlicher erfunden werde, denn das vergängliche Gold, das durchs Feuer bewährt wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn nun offenbart wird Jesus Christus, welchen ihr nicht gesehen und doch lieb habt und nun an ihn glaubet, wiewohl ihr ihn nicht seht, und werdet euch freuen mit herrlicher und unaussprechlicher Freude und das Ende eures Glaubens davonbringen, nämlich der Seelenseligkeit. Ich habe den Gefühl, dass Paulus hier gar nicht einen Punkt benutzt hat. Also meine Theorie ist wahr, die Prediger und Theologe und was sie lieben, reden. So wunderbar und mächtig ist die Gnade. Als Jesus am Kreuz betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, da betete er nicht nur für die römischen Soldaten, die Pharisäer und die Anwesenden. Er betete auch für uns, für diejenigen, die nicht wissen, was sie tun, die nicht bemerken, wie sie sündigen und dennoch Jesus lieben. Er hat auch für uns gebetet. Er ist auch für uns gestorben. Ich liebe russische Literatur, ja, mit den anderen. Aber wenn ich Tolstoi, also Leo Tolstoi lese, gerate ich in Bewunderung. Ist nicht nur, weil er so schön schreibt, so sehr gut schreibt, also finde ich, sondern auch, weil er fähig ist, Gutes genauso anziehend und glaubwürdig darzustellen, wie Sünde es ist. In seinem Roman Anna Karenina gelingt es Tolstoi auf wunderschöne Weise, eine höchstpersönliche Bekehrung vollzogen in der Figur des Konstantin Levin darzustellen. Ich lese jetzt einen Abschnitt, ich finde es wunderschön. Mir persönlich, meiner Seele, ist in unzweifelhafter Weise eine Kenntnis offenbart worden, die durch den Verstand nicht erreichbar ist. Und da will ich hartnäckig diese Kenntnis durch den Verstand und durch Worte ausdrücken. Dieses neue Gefühl hat mich nicht plötzlich umgewalten, beseligt, erleuchtet, wie ich das in meinen Träumereien erhofft hatte. Es ist damit gerade so gegangen wie mit meinem Gefühle für meinen Sohn. Es ist auch nicht wie eine Überraschung über mich gekommen, sondern dieses Gefühl, ob man es nun Glauben nennen will oder nicht, ich weiß es nicht, was es eigentlich ist, dieses Gefühl ist ebenso unmerklich wie jenes Unterleiden in meiner Seele, eingezogen und hat dort seinen festen, dauernden Wohnsitz genommen. Ich werde mich auch in Zukunft ebenso wie bisher über den Kutscher Iwan ärgern. Ich werde mich ebenso streiten und zur Unzeit meine Gedanken aussprechen. Es wird ebenso eine Scheidewand zwischen dem Allerheiligsten meiner Seele und anderen Menschen, selbst meiner Frau, bestehen bleiben. Ich werde ihr ebenso für meine eigene Angst Vorwürfe machen und dies dann bereuen. Ich werde ebenso wenig mit dem Verstand begreifen, warum ich bete, und werde trotzdem beten. Aber mein Leben, mein ganzes Leben, wie auch immer es sich äußerlich gestalten mag, jeder Augenblick meines Lebens wird jetzt nicht zwecklos sein wie bisher, sondern zu seinem alleinigen, bestimmten Zweck das Gute haben. Denn das liegt jetzt in meiner Macht, mein Leben in die Richtung auf das Gute zu geben. Ende Zitat. Das Dasein der Gnade zeigt uns, dass wir Sünder sind. Die Funktion der Gnade zeigt uns, dass wir Heilige sind. Unsere Aufgabe ist, Licht der Welt zu sein. Lasst uns selbst weder täuschen noch enttäuschen. Lasst uns Gnade noch viel tiefer begreifen, damit wir befreit werden können und unsere Aufgabe mit Mut und Kraft erfüllen. Das Gesetz weist uns auf unser Versagen hin, damit wir die reine Vollkommenheit erreichen. Die offenen Arme Jesu, ausgestreckt am Kreuz, zeigen uns die Gnade, die heilig macht. Wir sollen also der Sünde bis aufs Blut widerstehen, so wie in Hebräer 12,4. Christus hat nämlich gesagt, in Johannes 16,33, dieses habe ich zu euch geredet, auf dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Drangsal, aber seid gutes Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Amen.